3G, Kaufzurückhaltung, große Sorgen. Viele Schuhhändler erleben die Pandemie weiterhin als enorme Herausforderung. Mit Ingo Hähnel, Schuhhändler aus Römerstein auf der Schwäbischen Alb, habe ich mich am 19. November, kurz nach einer Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, über seine Erfahrungen unterhalten. Er hat sein Filialportfolio in den zurückliegenden Monaten von 10 auf 15 ausgebaut. Mit Ingo Hähnel habe ich über Ängste und Wut gesprochen, über Herausforderungen und Chancen und darüber, was wirklich zählt. Mein Name ist Petra Steinke und Sie hören den Schuhkuder Podcast.
Ja, einen schönen guten Tag nach Römerstein. Hallo, Herr Hähnel.
Hallo, Frau Steinke.
Herr Hähnel, wir sprechen heute über Ihre Erfahrungen, die Sie in den letzten Monaten gesammelt haben in der Corona-Pandemie. Wir sprechen über Ihre Gefühlslage, vielleicht auch über Ihre Expansionsideen, über die Antworten, die Sie gefunden haben auf die Situation. Nun haben wir gerade gestern erlebt, dass die Politik, also die MPK konkret, Entscheidungen getroffen hat für die kommenden Wochen und Monate. Ganz frisch dazu eine Frage: Wie bewerten Sie das, was da entschieden worden ist? Was bedeutet es für Sie?
Naja, es ist ja ein weiteres Mal ein bisschen auch im Nebel etwas entschieden worden. Also ich befürchte auch, das, was wir heute hier besprechen und aufzeichnen, ist wahrscheinlich direkt morgen schon wieder als alt zu bezeichnen und überholt sich selber spätestens innerhalb von einer Woche. Die Infektionen und die Nachrichtenlage, die haben schon wieder so eine Dynamik aufgenommen, da halte ich inzwischen nichts mehr für ausgeschlossen. Und wenn man da aktuell bleiben will, muss man ja fast schon wieder stündlich die Nachrichten mitverfolgen. Eben kamen Meldungen aus Bayern, da hat Herr Söder sich schon wieder geäußert. Wenn wir das Interview nur 2 Stunden früher geführt hätten, wäre das schon wieder nicht mit dabei gewesen. Also das bleibt sehr dynamisch und ich fürchte nichts Gutes, sagen wir mal so. Also ich erwarte eine weitere starke Verschärfung der Infektionslage und daraus auch einen sehr harten Handlungsrahmen, indem man auch über vieles, was man versprochen hatte, ein weiteres Mal drüber weggehen wird, um das mal vorsichtig zu formulieren. Das hat mich, ich denke, so an die 50% Umsatz gekostet. Wir hatten nämlich eigentlich davor sehr gute Umsätze. Hier in Baden-Württemberg hat das Wetter gepasst, die Mode hat gepasst, die kam super an und die Leute hatten auch Lust. Das hat mich, ich denke, so an die 50% Umsatz gekostet. Wir hatten nämlich eigentlich davor sehr gute Umsätze. Hier in Baden-Württemberg hat das Wetter gepasst, die Mode hat gepasst, die kam super an und die Leute hatten auch Lust. Dann kam schon wieder so ein bisschen das Gespenst der Inzidenzlage dazu, dann flachte das ein bisschen ab und spätestens 3G war dann so ein richtiger Haken in der Frequenz. Wir haben trotzdem noch Umsätze gemacht, auch nicht allzu schlecht, aber es war schon zu merken. Wir haben dann hier die Regelung gehabt, dass wir nur stichprobenartig kontrollieren müssen. Das hat uns geholfen. Das hat hier der Einzelhandelsverband direkt mit dem Sozialministerium durchgeboxt. Und das war schon mal eine große Hilfe. Denn sonst hätten wir jemand an den Eingang stellen müssen, der jeden vor Betreten hätte kontrollieren müssen. Und was das dann letzten Endes wirklich für die Konsequenz, Frequenz bedeutet hätte in letzter Konsequenz, das kann man sich ja vorstellen. So konnten wir Leute reinlassen und haben dann aber wirklich konsequent kontrolliert. Und wir haben einen Effekt festgestellt, auf den hätte ich vorher gar nicht gesetzt, nämlich dieses Gastronomiephänomen, dass die Leute schon an der Eingangstür standen mit ihrer Corona-App und mit dem Impfnachweis und praktisch ungefragt den gezeigt haben. Im Nachhinein erscheint mir das auch logisch, machen wir selber alle, wenn wir essen gehen. Und das hat sich jetzt in den paar Tagen dann auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. Das war natürlich komfortabel fürs Verkaufspersonal.
Jetzt sind wir in der vierten Welle und wir beide, Herr Hähnel, wir blicken jetzt mal zurück auf die allererste Welle, die uns heimgesucht hat im vergangenen Jahr. Also die Anfänge der Pandemie, können Sie sich eigentlich noch an den Moment erinnern, als Ihnen klar war, hier kommt ein riesiges Problem auf uns zu?
Ja, und zwar sogar ganz genau und eigentlich auch auf den Tag genau. Ich war in einer 2-tägigen Gremiumssitzung. Da hat man ja das Handy dann auch aus oder zumindest auf lautlos oder im Flugmodus. Und als ich das in den Pausen angemacht habe und mir auch Nachrichten angeguckt habe oder irgendwelche Push-Nachrichten bekommen habe, da konnte man von einer Pause zur nächsten sehen, wie das auch da eine Dynamik aufnimmt und wie das, was vorher noch in China war, irgendwie doch ankommt. Also ich habe das zwischen den Zeilen rausgelesen. Und also auch wenn es da wirklich noch um China ging, zu dem Zeitpunkt habe ich das irgendwie ganz unwirklich näher kommen gespürt und habe auch gedacht, das wird größer, als man sich das jetzt noch vorstellen kann. Da kommt was Böses auf uns zu. Und ja, prognostiziert war da eigentlich noch nichts. Das war nur so ein Gefühl.
Und wie haben Sie dann reagiert? Also wie muss man sich das vorstellen, so die erste Reaktion auf diese fatale Situation? Was ist in Ihnen vorgegangen und was haben Sie überlegt, was jetzt zu tun ist?
Im ersten Moment habe ich panisch reagiert. Also Erfahrung hatte man ja gleich null. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich von dieser Sitzung heimgefahren bin, war ein Brief aufzusetzen. Den habe ich schon im Auto dann im Kopf mündlich formuliert und habe den dann daheim verschriftlicht und habe meinen Vermietern geschrieben. Einfach so, aber ganz nüchtern eigentlich nur, dass da was Böses kommt und sie mögen bitte auch mal die Nachrichtenlage verfolgen. Und ich glaube, dass es in Europa und in Deutschland kommen wird und dass es Dimensionen annehmen wird, die außerordentlich sein werden. Den Brief habe ich dann abgeschickt und bin von 4 Vermietern direkt für verrückt erklärt worden und von dem Rest indirekt. Also von den einen nett und die anderen haben das, glaube ich, tatsächlich so formuliert. Das war mir aber egal in dem Moment. Und jetzt könnte ich noch ganz toll behaupten, ich sollte Recht behalten. Ich hätte lieber nicht Recht behalten. Ich habe aber auch mein nahes Umfeld, meine engsten Mitarbeiter und meine Familie auch für das Thema dann recht früh sensibilisiert, weil ich das einfach irgendwie am Horizont habe kommen sehen. Reaktionen und Maßnahmen waren dann eigentlich, dass ich dauernd auch auf dem neuesten Stand informiert bleiben wollte. Also ich wollte immer Herr der Lage sein, am besten vor der Lage und wollte auch den Entscheidungen, die auf mich oder uns alle zukamen, irgendwie voraus sein und schon gerüstet sein wieder für den nächsten Schritt. Und das war aber bei dieser ständigen auch Desinformation und bei der Kurzfristigkeit der Entscheidungen, also nachts wurden, auch bei der Landesregierung bei uns, nachts wurden Entscheidungen getroffen, am nächsten Tag waren die dann schon gültig oder am Sonntagabend wurde noch was verkündet, was ab Montag umgesetzt werden sollte. Das war schon ganz schön schwer und immer wieder auch aufs Neue frustrierend.
Hat sich das Verhältnis zu Ihren Vermietern geändert, auch zum Positiven geändert? Und merken Sie auch eine gewisse, ja, neue Form des Entgegenkommens von Vermietern? Ist das ein Effekt der Pandemie?
Leider nicht. Also es gibt Ausnahmen, die möchte ich hier auch nicht, bei denen möchte ich mich bedanken und die möchte ich auch loben. Aber das generelle Bild, das die bestehenden Vermieter dann abgegeben haben bei mir, das war kein gutes, um das mal ganz neutral und auch kurz zu formulieren. Meine neuen Vermieter, also bei diesen Neuabschlüssen innerhalb der Krise, da war das schon anders. Also die haben sich auch mal angehört, wie es aktuell aussieht, was man auch erwartet, warum man jetzt auch keinen ewig langen Vertrag abschließt in diesen Zeiten, sondern warum das einfach mal auch unter Trial and Error läuft jetzt oder so. Oder warum man auch mal, die Instrumente gibt es ja jetzt mal ein Jahr, auch eine kleine Miete zahlt und dann sich zusammensetzt und dann wird die höher. Oder ob, warum man das staffelt oder so. Es gibt ja genügend Instrumente, die auch fair sind. Und wenn dann auch ein Vermieter den Schuss gehört hat, den es jetzt gab, dann kommt man da. Aber wenn man natürlich irgendwo 20 Jahre drin war, die haben 20 Jahre jeden Monat, Monatsersten pünktlich ihre tolle Miete gehabt. Und jetzt sagt man, ja, jetzt, wir haben zwar einen bestehenden Vertrag, jetzt würde ich aber gerne die niedrigere Miete zahlen. Da stößt man immer noch, obwohl die Leute ja selber sehen, was da draußen los ist, auf viel Unverständnis. Und das hat bei mir auch hier und da Emotionen geschürt.
Sie haben ja in den ersten Monaten der Corona-Krise dann auch live erlebt, diese wechselnden Verordnungen, die unterschiedlichen Situationen, je nach Bundesland oder eben auch Landkreis, das, was Sie eben auch geschildert haben. Also gerade filialisierte Unternehmen kamen ja eigentlich kaum hinterher, die Lage im Blick zu behalten. Wie haben Sie das denn gemacht?
So gut es ging, lautet da die eindeutige Antwort. Also ich habe mich ja, so gut es ging und so vielfältig wie möglich informiert. Also auch über sehr viele Medien. Der Schuhkurier hat hier auch wirklich gute Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür auch nochmal. Die ANWR auch als mein Verband. Und ich muss in Baden-Württemberg auch ganz speziell den Einzelhandelsverband nochmal loben und rausheben. Die haben da auch eine super Arbeit geleistet in alle Richtungen, von der PR-Arbeit auch Richtung Berlin zum Beispiel, aber auch von der Informationspolitik an die Mitglieder in so vielerlei Hinsicht, auch juristisch dann zum Beispiel. Also das waren für mich ganz wichtige Stützen. Fachpresse und die Verbände, ob in Meinhausen oder Stuttgart, das war schon wichtig. Und dann natürlich aber auch der Austausch mit Kollegen. Und ich habe dann aber den Fehler gemacht, dass ich mich fast zu viel informiert habe. Also ich kam auch von den Medien da gar nicht mehr weg. Ich hatte nur noch Corona-Inzidenzen, Bestimmungen, neue Bestimmungen, Politiker-Aussagen im Kopf, die ich gerne auch interpretieren wollte, wo das jetzt hinführt, weil die haben ja immer gar nichts Konkretes gesagt und immer nur so, naja, durch die Blume. Und das hat sich dann unentwegt eigentlich gedreht und das war auch nicht gut. Ich hätte da wirklich auch mal abschalten sollen, alle Computer, Handys und sonst was und das Telefon an sich dann eben auch. Und das habe ich aber erst sehr spät gemerkt.
Die Corona-Pandemie, wie wir sie jetzt erleben und auch erlebt haben in den letzten Monaten, ist auch irgendwo ja von massiven Emotionen begleitet. Das hat viele emotionale Aspekte. Wir haben also ein Gefühlschaos erlebt zwischen Angst, Zuversicht, Verzweiflung, Trotz vielleicht auch. Welches Gefühl überwog bei Ihnen? Können Sie das sagen?
Das war tagesformabhängig, muss ich wirklich sagen, weil es wirklich ein dauerndes Auf und Ab war. Ich hatte schon auch wirklich tiefe Tiefs, wo man sich total alleingelassen gefühlt hat und eigentlich, also das war das Gefühl, man sieht zu, wie das, was man sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, anscheinend da gerade durch die Finger rinnt. Und Sie haben gesagt, Angst, Verzweiflung,
Zuversicht Trotz, und Trotz.
Da fehlt eindeutig auch Wut als Emotion. Und ich war wirklich auch oft einfach nur wütend, weil diese von außen oktroyierte Ungerechtigkeit, also da kann ich auch generell mit sowas ganz schlecht umgehen. Wenn ich selber Mist mache, dann kann ich mir da auch selber für böse sein und kann mir an diversen Orten Bissspuren zufügen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und kann auch was draus lernen und kann es das nächste Mal besser machen. Und das, was da passiert ist, dass jemand außen, von draußen wirklich dir sagt, du hast jetzt Berufsverbot, du darfst überhaupt nichts mehr machen. Und das, was dich normalerweise 12 Stunden am Tag beschäftigt, was dich beruflich zu 100% ausmacht, was auch deinen Lebensunterhalt und auch in finanzieller Hinsicht ganz klar deine Zukunft bestimmt, das wird jetzt mal per Beschluss auf 0% gesetzt. Also das war schon, das musste man psychologisch erstmal verarbeiten auch.
Mhm. Können Sie sich noch daran erinnern, was Ihr schlimmster Augenblick gewesen ist?
Ja, schlimme gab es viele und der schlimmste war definitiv dann der zweite harte Lockdown am 16. Dezember. Also da wusste ich schon, dass wenn das jetzt passiert, das wird so schnell nicht aufhören. Das wird eine ganze Weile dauern und ich hatte ein ganz mieses Gefühl dabei und sollte leider recht behalten. Bei ganz vielen herrschte da noch ein weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Oder eben viele haben gesagt, nee, die können doch nicht. Und sie konnten eben doch und sie haben auch. Aber dass der so lang dauern würde, wir haben ja hier in Baden-Württemberg dann effektiv wirklich erst Mitte Mai wieder richtig aufgeschlossen. Also das war schlimm. Und Schlimmes gab es aber auch im privaten Bereich dann natürlich. Man besteht ja nicht nur aus dem Geschäft oder aus der Firma. Man hat die eigenen Eltern ja, also Oma, Opa, dann lange nicht, ein Jahr live nicht gesehen. Natürlich hat man da auch Zoom-Meetings gemacht oder über FaceTime gesprochen oder viele Freunde hat man meiden müssen. Für meine Kinder hat mir die Zeit natürlich auch extrem leid getan. Wir haben auch deren Kontakte auf ein Minimum eingeschränkt. Die hatten so einen Kernfreund, wo die Eltern auch ganz strikt waren und mein Sohn hatte sein erstes Schuljahr als Corona-Jahr. Der war natürlich ganz viel im Homeschooling. Und der Witz war, aber die Kinder haben das ganz super gemacht. Die waren auch ganz leidensfähig. Und man stand immer nur daneben und dachte sich so im Stillen, ach, wenn du wüsstest, wie schön eigentlich so ein erstes Schuljahr, wie unbeschwert das sein könnte. Aber wie gesagt, die waren da eigentlich schmerzfrei. Und was war noch schlimm? Wir hatten selber auch Corona als Familie. Das war auch schlimm, weil das einfach ein Schock war, dass uns das trotz aller Vorsicht passiert ist. Wir wissen auch bis heute nicht, wie das in die Kette gekommen ist. Aber da geht natürlich auch sofort die Gedankenspirale los. Was ist denn jetzt wieder zu tun? Was hat das für Konsequenzen dann auch für die Firma? Quarantäne und kommen wir da alle auch gut durch? Und jetzt im Nachhinein ist das alles gut gegangen, toi, toi, toi. Aber in dem Moment, wo man da drin steckt, wo man diese zwei Striche auf dem Test hat, da geht einem schon auch viel durch den Kopf dann natürlich wieder. Also an schlimmen Momenten wurde nicht gespart.
Gab es denn trotz allem auch einen schönsten Moment? Oder
Ja.
mehrere vielleicht gar?
Genau, auch da. Also einen schönsten, da gab es viele schöne und die auch die liegen bei mir vor allem dann erstmal im privaten Bereich. Da gehört dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dazu. Das hat sich auch mit den engsten Mitarbeitern in der Zentrale um ein Vielfaches entwickelt in dieser Zeit. Da war man auch, das war dann die zweite Familie und da waren wir auch täglich beisammen und hat gefiebert, was als nächstes kommt. Und auch innerhalb der Firma gab es ein tolles Jetzt erst recht und wir halten zusammen. Und das war schön und ja, toll, das auch zu erleben. Oder auch der viele Austausch mit Kollegen, mit dem ganzen Netzwerk, das man ja auch in guten Zeiten pflegt, das war halt eben auch in schlechten Zeiten ein guter Quell von Austausch, von gemeinsamer Abwägung, von Informationen und auch mal von Trost dann einfach. Also auch das war schön. Und was auch noch schön war, das klingt jetzt vielleicht gerade absurd, weil das hatte ich eher schon bei den schlechten Punkten, dieser totale Cut auch im öffentlichen Leben. Aber genau das war auch eine schöne Erfahrung. Das hatte also zwei Seiten, nämlich dieses totale Ausbremsen. Also wir haben da ja auch so ein Vollgasleben und die Firma ist da, dann um 17 Uhr muss der zum Saxophon und um 19 Uhr ist da schwimmen und so weiter. Und es war ja alles auf null runtergefahren. Und es gab keine Pflichten, keine Termine. Und dann konnte man selber, aber auch die ganze Familie einfach auch mal zur Ruhe kommen. Und diese völlige Rückbesinnung auf das Nötigste, das war wirklich mal neu. Weiß nicht, wann ich das mal hatte. Und das war wirklich auch interessant. Da hat man sich sogar auch neue Hobbys gesucht oder alte reaktiviert. Bei uns ist das Kochen ganz weit hoch gerückt. Also da haben wir uns dann eine hohe Latte gesetzt mit sehr guten Lebensmitteln. Also das war ein ganz bewusstes Einkaufen und Kochen und auch die Videokonferenzen, dass man eben zusammen eine Flasche Wein dann über Zoom getrunken hat. Man hätte es sich anders gewünscht, aber man hat halt auch das Beste draus gemacht. Und wie gesagt, die schönen Augenblicke waren dann vielleicht vor allem im privaten Bereich. Geschäftlich waren wir ausgebremst, aber das war gut, dass es die gab, weil ohne die wäre es böse geworden.
Erst im Frühjahr hat dann eine gewisse Normalität Einzug gehalten. Sie haben diese Zeit aber auch genutzt, um Ihr Filialportfolio zu erweitern. Kommen wir darauf mal zu sprechen. Ist es eine bewusste Entscheidung gewesen, in der Krise zu wachsen, oder war es eher Zufall?
Nein, also dem Zufall überlasse ich dann doch eigentlich relativ wenig. Aber wir können das mal so sagen, es kommen natürlich manche Chancen auf einen zu, per Zufall. Aber ob man die dann ergreift, ab da ist es dann kein Zufall mehr. Wir saßen, also das waren ganz grundlegende Entscheidungen, wir saßen auf einem riesen Warenhaufen und ich habe mich da bewusst dazu entschieden, nicht die Online-Kanäle aufzudrehen, um die Ware dann egal wie zu liquidieren. Und wir haben zwar auch im Lockdown oder in beiden Lockdowns Versuche unternommen, Ware stationär loszuwerden mit Videoberatung oder über WhatsApp. Und das führte aber mit einem riesen Aufwand nur zu lächerlichen Umsätzen. Und dann habe ich mich eigentlich darauf konzentriert, mit den Werkzeugen zu arbeiten, die uns der Staat an die Hand gegeben hat. Also sprich Kurzarbeit und eben die Aussicht auf die Ü3, auf die Überbrückungshilfe. Und aber allein über die Überbrückungshilfe könnte man jetzt 3 oder 4 Stunden reden. Das ist natürlich auch ein unendliches Kapitel gewesen. Und das war schon eine Unverschämtheit, wie man da mit uns umgesprungen ist. Also auf nichts war Verlass. Alles war immer nur ein Stochern im Nebel, in manchen Punkten bis heute. Die sind bis heute nicht geregelt. Und nichts war festgeschrieben. Alles konnte jederzeit geändert werden von Berlin aus. Wir konnten uns auf kein Gesetz oder wirklich einen Beschluss, Bundestagsbeschluss, verlassen, sondern haben uns ja an FAQs entlang gehangelt. Also FAQs kennen wir von einer Kaffeemaschine oder von einer, das weiß ich, aber ich kann doch nicht ein Land per FAQs steuern. Also da kann ich heute, Sie merken das vielleicht, jetzt wird es emotional, da kann ich bis heute nur den Kopf schütteln, was wie da mit uns umgesprungen worden ist. Aber wir waren ja beim Thema Expansion und das kann ich abschließen, die Frage mit Nein, Expansion ist kein Zufall.
Ist denn weiteres Wachstum möglich?
Weiteres Wachstum ist denkbar, aber nicht zwingend. Also ich halte schon immer die Augen offen und habe auch eine strikte Strategie, wo ich mich hin entwickeln möchte. Aber da hängt vieles natürlich auch ganz simpel von den Möglichkeiten ab, die sich ergeben. Also bezogen auf Mietflächen oder Übernahmemöglichkeiten, Nachfolgemöglichkeiten oder generell die Angebote auf dem Markt. Ich möchte mich schon weiterentwickeln oder ich sage immer vorwärts verteidigen. Und sollte sich jetzt auch der ein oder andere Standort im Rahmen vielleicht auch von einer, wie soll ich das sagen, sterbenden Stadt oder von einem sterbenden Standort in so einen Post-Corona-Abgrund bewegen, dann möchte ich jetzt also schon im Vorhinein dafür Ersatz gesorgt haben, sollte ich auch Filialen mal schließen müssen, weil einfach dann jetzt die betriebswirtschaftlichen Parameter nach Corona nicht mehr passen. Es gibt Städte, da bist du der schönste, tollste Schuhhändler am Ort. Aber wenn außer dir nur noch ein kleiner Textiler da ist und gegenüber Leerstand und hier und da, dann ist das einfach unheimlich schwer. Und auf die rein technische Frage, ist Wachstum möglich? Dann kann ich ja die Parameter Logistik, Zentrallager, Verwaltung abklopfen und kann dann sagen, ja, es ist möglich.
Also eine Neueröffnung eines neuen Standortes nach dem Lockdown. Ich kann mir also Einfacheres vorstellen. Die Startbedingungen sind ja denkbar ungünstig für ein Geschäft. Wie haben Sie das gemanagt, auch mit der ja, erheblichen Zahl an Filialen, die dabei ja, zu berücksichtigen waren?
Ja, jetzt möchte ich mir nicht widersprechen, aber ich muss sagen, ich kann es eigentlich gar keinem empfehlen, weil es sehr schwer war. Also die Leute haben ja sowieso eine gewisse Kaufzurückhaltung ausgeübt. Die Frequenzen waren schwächer dann nach den Beendigungen von den Lockdowns. Und ich glaube, wenn die Leute raus sind, dann nach dem Motto, also dann gehe ich jetzt zu Mode XY oder zum Schuh XYZ, weil da weiß ich, was ich kriege. Die Leute wollten ja auch selber, war mein Gefühl, keine allzu hohe Aufenthaltsdauer haben in den Läden. Und dann ging das vielleicht eher auch da nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Also da hatte man das als neuer Player auf dem Markt definitiv schwerer. Und ja, also es gibt einfachere Konstellationen, als im Lockdown das vorzubereiten, direkt danach dann aufzumachen. Aber für uns war das insgesamt trotzdem eigentlich alternativlos oder ganz hinten hat es dann alles auch wieder gepasst. Aber die reine Neueröffnung, da konnte man so keinen mitlocken. Das waren mit die Schwächsten. Wir haben schon viele Läden aufgemacht, aber also nach Lockdown-Ende, das ist schon dann eher schwach natürlich. Also ich habe nicht mit einem Boom gerechnet und wollte den dann irgendwie abschöpfen oder so. Die Gründe für meine Expansion waren ja andere. Also in einem Fall habe ich einen Laden aus einer Insolvenz eines Kollegen ganz, ganz kurzfristig übernommen. Da habe ich einmal drüber geschlafen. Dann war das entschieden. Und in dem wieder anderen Fall war der Vorbesitzer tragisch verstorben, eigentlich mitten in der Pandemie. Und dann gab es keinen Nachfolger. Und dann sind wir da als Nachmieter eingesprungen. Also so vielfältig wie die Expansion war, es war jemals immer ein anderer Grund, auch ein anderer Zufall oder eine andere Intention dahinter, warum wir jetzt an dem und dem Standort dann da aufgemacht haben. Also oder generell lässt sich es auf zwei Gründe zusammendampfen. Erstens hat man damals 10 Filialen über 5 Monate geschlossen und hatten logischerweise entsprechende Warenüberhänge an toller Ware. Und das Zweite war, dass dann die jeweilige Chance am jeweiligen Standort da war und ich die dann auch gesehen habe, Corona-unabhängig. Ja.
Sie haben die physische Expansion vorangetrieben, Herr Hähnel, also neue Standorte eröffnet, aber Sie haben nicht den Online-Handel gepusht, richtig? Warum haben Sie das gemacht?
Das war auch eine bewusste Entscheidung. Also da habe ich mich bewusst dagegen entschieden, die Online-Schraube aufzudrehen. Also zum einen hatte ich ja oder habe 15 stationäre Läden zu unterhalten und auch zu bezahlen. Und dafür wurden mir von der Regierung ja auch Hilfen angeboten. Und ich habe dann im ersten Schritt erstmal abgewägt, ob ich bei einer Online-Expansion, für mich wäre das ja eine Expansion gewesen, wir sind da mini und ich hätte alles fluten müssen. Und dann habe ich einfach abgewägt, ob ich bei einer Online-Expansion so viel erwirtschafte, dass es meine Läden dann miternährt, beziehungsweise dann die Zahlen da einfach ein bisschen glatt zieht. Und ich damit sogar auf versprochene Hilfen verzichten könnte. Oder ob ich eben mit dieser Online-Expansion meine Hilfen gefährde, auf die ich mich dann einfach ab irgendeinem Zeitpunkt mal auch verlassen habe. Und die nur, also meine Hilfen gefährde mit unrentablen oder schwach rentablen Online-Umsätzen. Und dann habe ich davon Abstand genommen. So, und warum habe ich dann physisch expandiert? Blöd formuliert, weil wir es können, weil ich ein sehr flexibles Team habe mit toller Manpower, weil wir gute Ideen haben und auch schnell umsetzen können und weil wir nicht zuletzt auch halt Erfahrung auf dem Gebiet haben, da wir in den letzten Jahren irgendwo immer auch mal Pop-ups aufgemacht haben oder dauerhaft expandiert haben. Das kam und kommt uns sicherlich zugute. Und wenn die Rechnung stimmt und die Planung für einen Standort, wenn ich da also Potenzial sehe, dann kommt uns eigentlich nichts Organisatorisches oder Handwerkliches oder Kostentechnisches dazwischen, was uns dann ausbremsen würde.
Ich würde mich noch dafür interessieren, was haben Sie nach den Erfahrungen der zurückliegenden Monate, was haben Sie aus der Pandemie gelernt?
Hoho. Ja, da könnte ich wahrscheinlich ein Buch schreiben. Aber das könnten wahrscheinlich so manche. Und das wäre kein Wirtschaftskrimi, obwohl das ja auch sehr viel Spannendes hatte. Aber das wäre eher so eine Art Motivationsbuch, dann so ein Guru-Coach-Ding mit der Quintessenz, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Also, aber davon hat es genug Bücher am Markt, da bin ich überzeugt. Aber man muss für sein Glück auch ganz hart arbeiten. Also geschenkt wird einem nichts, ungebeten angeflogen kommt außer Post vom Finanzamt eigentlich gar nichts.
Hat Corona Sie als Unternehmer verändert?
Ja, also auch da ein ganz klares Ja. Und zwar auch in vielerlei Hinsicht. Also so blöd es klingen mag, wo ich doch in der Krise eigentlich um 50% gewachsen bin, achte ich jetzt noch mal viel mehr auf meine Work-Life-Balance. Widerspricht sich eigentlich, und das soll auch nicht heißen, dass ich da eine ganz besonders tolle Relation habe, aber eine bessere als vor der Krise, witzigerweise. Und ich arbeite auch viel fokussierter und effektiver. Effizienter dann auch noch, also ist zumindest meine Selbstwahrnehmung. Und sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich habe ich jetzt auch einen ganz anderen Blick auf das, was zählt. Und das hört man ja auch von vielen anderen Menschen als Konsequenz aus der Krise. Diese Worte, was wirklich zählt, diese Rückbesinnung. Und dieser Blick hat sich bei mir, glaube ich, schon extrem geschärft. Und das gilt es jetzt aber auch zu bewahren und in die Zukunft langfristig mitzunehmen. Das darf nicht verpuffen, ist aber auch mein Anspruch jetzt. Wenn ich schon was gelernt habe, dann möchte ich das auch nicht vergessen.
Und hat sich denn auch das Verbraucherverhalten verändert? Also nach dem, was Sie jetzt wahrnehmen konnten in den zurückliegenden Monaten, verhalten sich die Menschen im Einzelhandel anders? Fragen die nach anderen Dingen? Wird Mode wichtiger, weniger wichtig? Was nehmen Sie wahr?
Ja, also das Verbraucherverhalten hat sich schon verändert, denke ich. Und zwar auch gibt es mehrere Einflüsse gleichzeitig im Moment. Also zum einen gibt es immer noch diese Kaufzurückhaltung, die mag zum einen noch aus Vorsicht und gesundheitlichen Gründen da sein, zum anderen natürlich aus aktuellen Inflationsgründen. Wenn man gerade tanken war, hat man vielleicht nicht gleich Bock, ins Schuhgeschäft zu laufen. Dann gibt es die Nachhaltigkeitstendenz. Also das sind alles Einflüsse, die kann man nicht wegdiskutieren. Die sind da und die prägen sich, also die sind beim einen mehr ausgeprägt als beim anderen. Aber ich habe zum Glück in den letzten Wochen auch einen gegenteiligen Trend festgestellt. Es gibt ja neue Modetrends am Markt, also die bekannten markanten Sohlen, die hellen Creme- und Sahnefarben, auch Oliv zum Beispiel als Modefarbe. Und wenn du die richtigen Schuhe hattest, dann gab es auch in den letzten Wochen kein Zögern oder kein Verweis auf leeren Geldbeutel. Dann haben die Leute auch gekauft. Das war Gott sei Dank so. Und das hat richtig gut getan. Also es war jetzt was Neues da seit langer Zeit. Ja, mal auch Corona unabhängig, was die Leute wirklich für ihr Outfit gebraucht hatten. Und die Leute hatten Lust darauf. Da hatte ich auch das Glück, dass meine Regale auch durch viele spontane Pronta-Moda-Nachkäufe dann damit wirklich voll waren. Ich hatte ganze helle Wände und dann kam der Verbraucher bei mir da auch gar nicht erst drumrum sozusagen. Und wenn ich jetzt nochmal den Nachhaltigkeitstrend nehme, der ist bestimmt da und das Thema müssen wir auch im Auge behalten. Es ist schwer, das alleine zu spielen, weil da findest du in der Kollektion einen veganen Schuh und in der anderen findest du drei Schuhe, bei denen wird Wasser gespart in der Produktion. Aber das als Thema darzustellen und dem Kunden dann auch so rüberzubringen und zu sagen, das sind hier zwar, sagen wir mal, lassen Sie das mal 80 Modelle sein, die man da zusammenfinden könnte, das wäre für uns ein Riesenerfolg im Einkauf. Aber der Kunde sagt dann ja trotzdem, ist das alles, was wir haben. Also das wird ein langer Weg, bis wir da Kompetenz zeigen können. Und da sind wir natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit der Industrie und auf gute Kollektionen angewiesen. Und wenn ich auch nochmal zurückkomme auf die Inflation, ich habe das ja nur in zwei Nebensätzen erwähnt, oder nennen wir es gleich die live erlebte Inflation, zum Beispiel an der Tankstelle oder bei der Heizkosten. Abrechnung oder auch bei allen Konsumgüterpreisen ab nächstem Jahr, das wirkt sich natürlich schon aus. Da stellt sich die Frage, wird das dann der Fast-Fashion-Killer und kaufen die Leute dann nachhaltiger, also auch besser, kaufen sie die besseren Schuhe, die potenziell länger halten und tragen die Schuhe dann auch länger? Ich weiß es nicht. Das wird sich mit Sicherheit auch teilen in der Gesellschaft. Und wobei die Fast-Fashion wird ja in meinen Augen gleich von zwei Seiten torpediert, also von steigenden Preisen für diese Produkte, eher im günstigen Sektor, und von dem Nachhaltigkeitsgedanken. Ich denke, dass die noch viele Shitstürme, dürfen wir das so sagen, ernten werden, ja. mit diesem ganzen Wegwerfkram. Und da bleibt die Frage, wie lange das gut geht. Aber als Fachhändler siehst du das natürlich eher, also ich möchte jetzt nicht sagen mit Genugtuung, aber dem siehst du gelassen entgegen, weil für uns stellen sich da ganz andere Wege und sind auch viele Wege offen. Also ich sehe da auch das Glas halb voll. Also wenn weniger Geld vorhanden sein sollte, dann muss man vielleicht im Fachhandel dann am unteren Rand noch ein bisschen mehr ausbauen im Einnahmebereich. Oder sollte das Geld, sollte zwar weniger da sein, aber das wird gezielter ausgegeben mit dem Wunsch nach Haltbarkeit und Nachhaltigkeit, dann pflegen und erweitern wir dann eben diesen Bereich. Also ich glaube nicht, dass ein Verbrauchertrend kommt, der den Fachhandel total in Frage stellt. Ich glaube, es wird immer Antworten geben. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, jetzt nach Corona, welchen Anteil wird der Onlinehandel noch aus dem stationären Handel rausnehmen und wir selber das spüren werden. Und da glaube ich halt, dass wirklich diese Prognosen, dass noch sehr viele Händler schließen werden, stimmen. Aber da geht es auch ganz viel um kleine Läden, wo die Nachfolge sich nicht regeln lässt, weil das insgesamt einfach dann zu klein ist, um das zu übergeben oder einen anderen übernehmen zu lassen. Und die werden mit Sicherheit aus dem Markt ausscheiden. Das wird dann auch definitiv im Onlinehandel landen, weil da gibt es kleine Orte, 5000 Einwohner, da gibt es noch ein Schuhgeschäft und die machen auch einen super Job. Aber da wird es keinen Nachfolger geben und diese Leute müssen dann in die Großstädte fahren. Da sind sie mit ihren Autos ja dann auch nicht mehr gewollt. Sowas wird mit Sicherheit überproportional im Onlinehandel landen. Aber ich bin nach wie vor ein ganz starker Verfechter des stationären Händlergedankens und ich glaube, wir werden unsere Nischen finden, wir werden unsere Kunden haben. Also da glaube ich feste dran.
Blicken wir nochmal zurück auf die Krise. Sie haben es eingangs auch erwähnt, also der Austausch mit Kollegen, mit der Verbundgruppe, der war für Sie wichtig oder die Informationen auch aus diesen Quellen oder aus diesen Beziehungen zu entnehmen. Welche Rolle hat das ganz konkret gespielt? Also der Austausch mit der Verbundgruppe, mit den Kolleginnen, worüber haben Sie gesprochen? Wie haben Sie auch gemeinsam Lösungen gesucht?
Der Austausch war für mich ganz, ganz wichtig. Und zwar auch aus verschiedenen Gesichtspunkten. Also zum einen erstmal für aktuelle Informationen. Klar, da waren dann, also alle Informationen waren immer so schwammig. Und dann konnte man das mal wenigstens mit den Kollegen zusammen interpretieren, wie der Bund oder das Land oder der Landkreis die oder jene neue Regelung überhaupt meint. Also das war, und wie gesagt, es kam ja Regelung vom Bund, vom Land, von der Gemeinde, vom örtlichen Ordnungsamt. Und das hat sich ja teilweise zu 100% widersprochen auch. Also Wahnsinn. Also schon da, sag mal, eine gemeinsame Interpretation hat da zum Beispiel schon mal gut getan. War auch psychologisch gut, sich mit anderen auszutauschen. Das eine Mal tröstend und das andere Mal konnte man selber aufbauen oder sich auch mal ausheulen, nennen wir es mal hier nur so. Oder ein gemeinsames Schimpfen auf die da oben. So war es ja eigentlich. Und der Austausch mit der Verbundgruppe war mir auch sehr wichtig. Also zum einen natürlich in meinen Gremien, in denen ich da beteiligt bin und in denen ich mitarbeite, aber auch unabhängig von Ämtern, einfach auf Personenebene in diesen Organisationen. Und ich habe auch erlebt, dass viele Kollegen die aufgearbeiteten Informationen aus der Verbundgruppe auch wirklich sehr zu schätzen gewusst haben. Also bei manchen war es wirklich die einzige Informationsquelle, die haben sich darauf verlassen und waren da wirklich hochfroh, dass da eben was kam bei uns aus Mainhausen. Und ich habe das aber für mich auch alles nicht so Einweg-Datenautobahn gemacht. Also wenn ich neue Infos erhalten habe, ob jetzt aus dem Buschfunk, aus der Politik, man hat ja auch die politischen Pflänzchen da gepflegt, oder halt von örtlichen Gremien oder von Kollegen oder vom Einzelhandelsverband, dann habe ich das auch sofort wieder weitergespielt in der ERFA, auch nach Mainhausen, auch nach Düsseldorf. Genau, weil also nur so konnte das auch leben dann von diesem gegenseitigen Austausch. Und das wurde auch immer dankbar angenommen. Und die Wege sind da ja auch kurz. Und da sollte auch keiner irgendwelche Berührungsängste haben in so einer Krise, denke ich. Und da gab es zum Beispiel auch in Mainhausen immer offene Ohren. Und ja, heute ist das genauso wichtig oder vielleicht noch mal wichtiger denn je. Also ich schätze auch den jederzeitigen Austausch. Und ohne ein Netzwerk, das ist jetzt vielleicht drastisch formuliert, aber bist du meines Erachtens verloren. Also es sind so schnelle Zeiten und du kommst da alleine doch gar nicht mehr hinterher. Wie will denn heute einer alleine noch den ganzen Anforderungen, den Neuerungen und auch den Anforderungen der Zukunft gerecht werden? Also Sie können natürlich alles auch extern zukaufen, was Sie wissen müssen oder was erledigt werden muss, aber wer soll dann das wieder bezahlen? Also frage ich doch lieber bei Kollegen nach, wie die am POS zum Beispiel Sachen wie verlängerte Ladentheke oder Echtzeitbestände lösen oder ganz simpel auch, welche Erfahrungen Kollegen mit Kastenwägen gemacht haben. Ist der Fiat besser oder der Mercedes? Wenn ich selber eine Neuanschaffung habe, was soll ich da irgendwo recherchieren? Dann rufe ich den einen oder den anderen Kollegen an und dann ergibt sich für mich ein Bild und dann kann ich dementsprechend auch dann handeln. Also das ist immer auch ein Geben und Nehmen für mich. Und da muss man selber offen sein und dann darf man auch fragen, finde ich. Also ich habe noch nie mit Informationen dann auch hinterm Berg gehalten. Ich finde das eigentlich eher albern, wenn dann Leute sich in unseren Größenordnungen im absoluten Mittelstand so auf Betriebsgeheimnisse vielleicht beziehen. Also ich bin da eher immer für den offenen Austausch und bin da auch eigentlich völlig vorbehaltlos. Ich glaube, dass der Größte auch was vom Kleinsten lernen kann und der Kleinste vom Größten. Und genauso ist auch mein Netzwerk. Also das geht vom, wenn man das jetzt an Umsätzen misst, von sechsstellig bis neunstellig bei den Leuten, die ich jetzt wirklich auch kontaktiere und wo ich mich mal unterhalte und telefoniere und die ich auch treffe oder so. Und das alles hat ja auch seinen Nutzen und man selber lernt immer was und das Gegenüber, glaube ich, dann auch.
Ist die Zusammenarbeit mit der Industrie in der Krise besser geworden oder eher schwieriger?
Das ist ja eine heikle Frage. Also da gibt es keine generelle Antwort drauf. So wie es ja auch die Industrie schlechthin nicht gibt, so wie es den Händler nicht gibt. Und da gibt es Licht und Schatten. Und das mag ich mal so formulieren. Also die große Industrie, die Global Player, die sehen uns ja weniger denn je. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Und die kommunizieren das ja auch ohne Skrupel. Und immer mehr Kollegen, also so wie wir ja auch hin und wieder fliegen bei diesem oder jenem Fabrikat dann raus, weil sie nicht mehr genug abnehmen oder weil sie in den Augen irgendeines strategischen Schreibtischtäters nicht mehr sexy genug sind für den Brand. Und das sind schon keine schönen Entwicklungen. Da schreibe ich jetzt nicht der Corona-Krise zu, aber das sind ja die aktuellen Entwicklungen und die Zusammenarbeit mit der Industrie. Und da wird schon sehr viel Potenzial von der Industrie, finde ich, auch übersehen, dass im stationären Handel immer noch schlummert oder sogar nicht mal schlummert, sogar offen brach liegt und auch so neue oder schnell gehypte Marken channeln ja immer schneller und brutaler. Man kann das zwar nachvollziehen, aber es wird auch vielen Formaten ungerecht, die eine sehr gute Performance am Markt hinlegen und die dann trotzdem nicht bedient werden. Also das ist ein Herzensthema bei mir, dass das keine schöne Entwicklung ist, dieses ganze Gechannele und Ausschließen, das wird schon, also jeder, der was auf sich hält, channelt. Das ist schon eine Entwicklung, die müssen wir im Auge behalten und vielleicht dann einfach auch mal gegensteuern, also wenn das möglich ist. Und trotzdem gibt es ja auch viele tolle Fabrikate, die sich nachhaltig und voll zum Schuhhandel bekennen. Und das sollte meines Erachtens dann auch je nach Möglichkeit von den Händlern irgendwie gutiert werden. Ich habe immer schon so ein Töpfchen gehabt für ganz schnelle und auch bekloppte Mode. Da verdiene ich auch kein Geld mit. Im besten Fall komme ich da einigermaßen kostendeckend raus. Und ich habe mir jetzt seit 3 Saisons noch so eine Art moralischen Topf im Einkauf geschaffen, den ich dann für in meinen Augen besonders faire, eher kleinere mittelständische Lieferanten nehme, deren Konzept und Bekenntnis zum Handel ich gut finde. Das sind dann nicht die Super-Performer, aber das bricht mir auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man da auch mal was probiert mit den Leuten. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, generell sehe ich den Weg zu vieler Lieferanten kritisch, die nur noch nach dem schnellen Geld und nach der direkten Plattformanbindung schauen. Also mit jedem Händler, der ein Fabrikat dann auch nicht mehr zeigt oder zeigen kann in dem Laden vor Ort, verschwindet in meinen Augen auch immer ein bisschen die Sichtbarkeit des Fabrikats. Und auf der Plattform geht zwar viel an Umsatz, das ist klar, aber wer hat es schon auch jemals geschafft, eine neue Marke oder auch nur eine neue Linie innerhalb einer Marke oder was Ähnliches auf einer Plattform im Internet wirklich erfolgreich einzuführen? Dafür braucht die Industrie dann, glaube ich, wieder den Handel und die Verkäuferin, die sich von dem Produkt, von der Linie begeistern lässt, von der Story und die Begeisterung dann eben auch weitergibt. Und im Internet bist du eine von zehntausenden Marken und im Zweifel gewinnt die stärkste Marke. Und im Laden vor Ort bist du eine Marke von Hunderten im richtigen Markenumfeld in einer kuratierten Auswahl. Und wenn du dann als Fabrikat die Verkäuferin für dich gewinnst, dann kommt das auch beim Endkunden emotional so rüber. Und dann gewinnst du auch als Marke den Stammkunden und nicht nur der Laden hat den Stammkunden. Und im Internet zählt nur der Preis. Da braucht man auch gar nicht drum rumschwätzen. Und dann ärgert mich das halt immer wieder aufs Neue, dass die Marken selber ihre nagelneuen Kollektionen da verramschen mit. Und wenn es nicht Rabatt heißt, dann gibt es halt Gutscheine, was aber auch effektiv einem Rabatt entspricht. Das zahlt zwar auf vertikalen Umsatz ein, aber sicher nicht auf den Markenwert. Und das sind aber oft Firmen, die den Markenwert ganz weit vorne hertragen. Und das passt dann einfach nicht zusammen. Und das finde ich einfach unehrlich und unfair.
Wann glauben Sie, Herr Hennel, wird es wieder eine echte Normalität geben? Also etwas, was sich so anfühlt wie das, was wir vor der Pandemie hatten?
Boah. Da war ich auch schon mal besser in der Voraussage, was das betrifft. Also gerade jetzt ja auch, jetzt schleudern wir gerade in die vierte Welle, da ist an Normalität wieder überhaupt nicht zu denken. Und ich hatte die echte Normalität, vielleicht muss man auch besser von der neuen Normalität dann sprechen nach der Krise, eigentlich schon für das Frühjahr 2022 für mich mal prognostiziert. Aber die Frage ist ja auch, oder die Gegenfrage muss lauten, was gehört zur echten Normalität dann wieder dazu? Also ist es, dass wir das Virus mal unter Kontrolle haben und dass das Virus uns nicht mehr die Krankenhäuser füllt und auch unsere tägliche Wahrnehmung und Kommunikation dominiert? Oder gehört zur echten Normalität auch dazu, dass sich unsere Gesellschaft nicht mehr so gespalten anfühlt zwischen Corona-Leugnern, Impfgegnern und den Geimpften auf der anderen Seite? Das wird mit Sicherheit noch eine ganze Weile länger dauern als die eigentliche Viruskrise. Und ich weiß nicht, wann die Spaltung dann auch Deutschland wieder so verlassen wird. Das wird schon leider auch eine spannende Frage werden. Oder gehört zur echten oder neuen Normalität dazu, dass sich das Virus auch außerhalb der ersten Welt dann kontrollieren lässt? Weil wir gucken nach Deutschland, Österreich, dann gucken wir noch nach Europa. Aber die ganze Welt ist ja mit dem Virus beschäftigt. Und ich glaube, also für mich gehört Normalität dann auch erst da wieder dazu, wenn es wirklich weltweit besiegt ist und nicht wir hier nur das einigermaßen unter Kontrolle haben. Und dann gehört leider auch mit unseren neulichen Problemen dazu, für mich zur Normalität, wenn die dann hoffentlich wieder kommt, dass sich die Lieferketten wieder normalisiert haben und sich unser alter Rhythmus im Einkauf und Auslieferung wieder eingestellt hat. Und da glaube ich dann auch, das wird zu einer neuen Normalität führen, dass nämlich wirklich ein nicht unerheblicher Teil der Produktion aus Asien und Südostasien doch wieder stark mehr in Richtung Europa geholt wird. Also nicht alte Normalität, sondern in dem Fall auch ganz klar eine neue Normalität.
Wann denken Sie, werden wir da hinkommen? Wird das noch ein Jahr dauern oder zwei?
Auch da hatte ich eine Prognose für mich, das wäre dann so diese Q3 gewesen, für die wir jetzt schon einkaufen, also Herbst, Winter 22. Aber da spricht natürlich auch vieles dagegen. Ich sag mal, wenn keine neuen Probleme dazukommen, dann ist das sicherlich machbar und die Firmen tun ja auch nichts anderes, als an der Krise zu arbeiten. Die Lieferanten sind ja wirklich auch gefordert im Moment, da möchte man dann auch nicht tauschen, hat jeder sein Bündel zu tragen. Aber wir wissen ja, dass wenn ein Hafenarbeiter in China oder Vietnam an Corona erkrankt, schließen die den ganzen Hafen. Wie will man denn unter den Voraussetzungen irgendwelche Voraussagen treffen, wenn ein Hafen geschlossen wird, was das für einen Warenstau bedeutet, was das für das Löschen der Schiffe oder für das Beladen hier, Löschen da bedeutet, das kann sich ja jeder ausmalen. Und da auch der ganze Sourcing-Markt in Mitleidenschaft gezogen ist, also auch unsere europäischen Produzenten, die warten ja aufs Granulat für die EVA-Sohlen und dann kann der dreimal in Portugal produzieren. Wenn der die Sohlen nicht herkriegt, ist auch der ausgebremst. Ich glaube oder befürchte leider, dass uns das noch länger als Q3 dann beschäftigt.
Jetzt haben wir ja, damit sind wir gestartet in unser Gespräch, jetzt erstmal die vierte Welle zu verkraften. Und ungeachtet der Entscheidungen, die nun getroffen worden sind, schwebt ja immer noch dieses L-Wort, der Lockdown über uns. In Österreich gibt es jetzt einen ab nächster Woche. Glauben Sie, dass wir auch hierzulande mit einem Lockdown nochmal zu tun haben werden?
Jetzt könnte ich was ganz Absurdes sagen und könnte sagen, ich hoffe es. Und zwar würde ich dann eigentlich fast drauf hoffen, wenn wir zu 2G plus gezwungen werden. 2G plus heißt ja nur Geimpfte, Genesene und selbst die dann aber nur mit einem Test unter Aufsicht. Also da reicht es dann auch nicht morgens beim Frühstück, den Schnelltest mitzubringen. Das heißt, wenn Sie jetzt los wollen und wollen sich einen Pulli kaufen und gehen in Düsseldorf erst zu Bräuninger, dann zum anderen, machen Sie 2 Tests, um da mal durchzubummeln. Ich glaube, das schreckt den stationär begeistertsten Kunden ab. Dann werden wir so Frequenzen haben, dass wir besser zuschließen. Und dann würden ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch Hilfen wieder in einem gewissen Umfang greifen. Und dann wäre das für uns die bessere Alternative. Ich möchte nicht in 15 Läden rumsitzen und keiner kommt. Also 2G plus wäre eigentlich so das Todesurteil für den erzielbaren Umsatz. Und dann lieber Lockdown. Also das alles jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, nicht aus pandemischer Sicht. Und dass es möglich ist, da bin ich ganz klar überzeugt. Wir gucken jetzt nach Österreich. Ich glaube, da gab es genauso die Aussagen der Politiker, das wird es nie wieder geben. Wir werden auch die Läden und das alles nie wieder zuschließen. Und schon haben sie ihren Lockdown. Und wir haben dazu ja noch einen Regierungswechsel. Wenn Herr Lauterbach Gesundheitsminister wird, muss der sich ja bestimmt nicht auf das verlassen, was Herr Spahn mal von sich gegeben hat. Und der ist ja da ein ziemlicher Hardliner. Also ich kann Lockdown nicht ausschließen.
Und die Aussichten sind aber ja so oder so sehr, sehr trübe und machen auch Sorgen. Sie haben ja sicherlich auch, nachdem es wieder losging im Sommer, in den Herbstmonaten September, Oktober, ist es ja insgesamt gar nicht so schlecht gelaufen. Sie werden auch recht gute Umsätze erreicht haben, unterstelle ich jetzt einfach mal. Also muss man aber jetzt als Händler auch an dieser Stelle konstatieren, es ist völlig unklar, ob wir das bis zum Jahresende retten können oder ob es am Ende doch wieder alles umsonst war, oder?
Umsonst ist ja wenig. Ich erlebe mich jetzt, wie ich hier sitze und über Lockdown rede und ja, über Schließung und das aber mit ruhiger Stimme. Wenn wir das Interview heute vor einem Jahr geführt hätten, hätten Sie meine Stimme vielleicht zittern hören oder so. Also wir haben ja vorhin über die Lehren aus der Pandemie oder aus der Krise gesprochen. Also ich weiß schon, das geht immer weiter. Und es gibt immer Wege und Mittel, da auch rauszufinden. Und wir können das ja sowieso jetzt nicht steuern. Was wollen wir schon machen? Wir müssen wieder mal abwarten. Wir müssen Konzepte in der Hinterhand haben, was wir dann tun gegen Umsatzausfälle. Wenn wir im Moment auf der Ware sitzen bleiben würden durch den Lockdown, das hätte ja fast schon wieder einen sehr humoristischen Effekt. Wir haben ja eigentlich alle zu wenig Ware. Und dann kommen wir da wenigstens mal wieder dahinter. Ist vielleicht auch ein großer, also das hat schon was Sarkastisches eigentlich. Und insofern müssen wir das einfach abwarten.
Ja, fein, vielen Dank.
Gerne.
Das waren meine Fragen, Herr Hähnel. Ihnen wünsche ich ein gutes Wochenende und ja, noch gute Umsätze, viel Frequenz.
Ja, harren wir der Dinge, genau.
Und ja, wir hören uns dann.
Ja, danke. Alles Gute.
Tschüss. Mach's gut. Tschüss, Herr Hähnel. Bis bald.